Sie hören die Live-Aufnahme einer Predigt von Pfarrer Samuel Schmid. Sie hören den ersten Teil dieser Predigt.
Wir kommen zu unserer Textlesung von heute. Epheserbrief Kapitel 4, den Versen 11 bis 16. Wir lesen aber ab Vers 1. So ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe. Und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum heißt es, er ist aufgefahren zur Höhe und hat Gefangene mit sich geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Dass er aber aufgefahren ist, was heißt das anderes, als dass er auch hinabgefahren ist in die Tiefen der Erde? Der hinabgefahren ist, das ist derselbe, der aufgefahren ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Damit wir nicht mehr unmündig seien und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt, durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt, nach dem Maß seiner Kraft und Macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Amen.
Vor wem sollte mir grauen?
Lob den Herrn in seiner Herrlichkeit, ja und preis seinen Namen in alle Ewigkeit. Lob den Herrn in seiner Herrlichkeit, ja und preis seinen Namen in alle Ewigkeit. Lob
Mein Lieben, der Epheserbrief hat ein großes Thema, nämlich, was ist unsere Grundlage, was ist unsere Ausrichtung, was ist unser Ziel? Und die Antwort ist immer dieselbe. Jesus Christus, der sich ganz am Kreuz für uns gegeben hat, der auferstanden ist und lebt. Er ist die Grundlage, er soll unsere Ausrichtung sein und er soll unser Ziel sein. Wir haben das gesehen bereits im ersten Kapitel. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Und dies zieht sich durch. Und gerade an die Gemeinde in Ephesus war dies eine ganz wichtige Botschaft, weil Ephesus, diese Weltstadt mit über 200.000 Einwohnern, diese Metropole des damaligen Römischen Reiches, ein Schmelztiegel von verschiedenen Kulturen und von wirtschaftlichem Zentrum, politischem, kulturellem Zentrum, religiösem Zentrum. Gerade dort, wo so viele Angebote und so viele Lehren und so viel geboten wurde, war es wichtig, dass den Christen gezeigt wurde, in ihm und nur in Jesus Christus allein haben wir die Fülle, haben wir das, was wir brauchen fürs Leben, für jeden Tag. Und die Epheser wurden auch genau darauf hingewiesen, wie wir denn Christus teilhaftig werden. Wie können wir die Fülle Jesu Christi erleben? Aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Paulus hatte betont, Achtung, es ist nicht unser Verdienst. Wir sollen uns ja nichts darauf einbilden, dass wir erlöst sind, dass wir befreit sind, auch auf unsere Gaben und so weiter, auf unseren Dienst. Es geht nicht darum, dass wir uns irgendetwas einbilden, sondern aus Gnade seid ihr gerettet worden, durch Glauben. Indem wir im Glauben ja gesagt haben zur Gnade Gottes in Jesus Christus, zu dem, was Jesus Christus uns anbietet, werden wir teilhaftig des Lebens, teilhaftig der Familie Gottes, wie es dann am Schluss von Kapitel 2 heißt, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Also, wir haben die Gewissheit in Jesus Christus durch den Heiligen Geist, die Gewissheit der Gotteskindschaft, die Gewissheit, dass wir Gottes Hausgenossen sind, die Gewissheit, dass auf uns ein Platz im Himmel wartet. Und dies ist auch die Grundlage für unser Zusammenleben hier. Er, Jesus Christus, ist unser Friede. Er ist es, der alles Trennende wegnimmt und indem wir zur wahren Gemeinschaft und wahren Einigkeit kommen. Bevor Paulus dann über die Einigkeit im Geist und so weiter spricht, kommt Kapitel 3, wo er klar zeigt, was seine Aufgabe, sein Amt ist. Aber er tut dies nicht protzig und eingebildet, sondern er zeigt die tiefe Demut, mit der er den Dienst tut. Er, der Gefangene Christi Jesu. Er, der wirklich bereit sein will, sich ganz hinzugeben, auch Schwierigkeiten, auch Nöte auf sich zu nehmen, zur Ehre Gottes. Um Christi willen und dafür, dass Menschen geholfen wird, dass Menschen die frohe Botschaft vernehmen. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles. Paulus, er steht nicht mit hohlem Kreuz da und der Nase ganz weit oben, sondern er beugt seine Knie. Er demütigt sich unter die gewaltige Hand Gottes und er weiß, nur durch Gottes Gnade ist er, was er ist. Nur durch Gottes Gnade kann er dem Herrn dienen und in Demut will er die Botschaft des Friedens, der Freiheit und der Liebe Jesu Christi den Menschen bringen. Und dann zeigt er erneut, wie dies bereits in den vorherigen Kapiteln immer wieder angesprochen wurde, dass zum Glauben an Jesus Christus, zum Annehmen der Gnade Gottes in Jesus Christus ein Wort ganz zentral dazugehört, nämlich die Liebe. Die Liebe Gottes, die sich in Jesus Christus offenbart hat. Die Liebe Gottes, die seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt. Jesus Christus. Die Liebe Gottes in Jesus Christus, die bis ans Kreuz reichte. Jesus Christus, der sich ganz gegeben hat für uns. Aus Liebe sein Leben gelassen hat, aus Liebe sein Blut vergossen hat, aus Liebe uns die Gnade der Erlösung erweist. Und diese Liebe soll nun auch uns erfüllen. Diese Liebe, mit der Gott uns geliebt hat, soll uns erfüllen, Gott gegenüber und auch einander gegenüber. Gott gegenüber, dass auch wir bereit sind, ganz Ja zum Herrn zu sagen, wie wir das gesehen haben und wie dies Paulus durch sein Leben selber auch gezeigt hat. Er war bereit, Gefangener zu sein. Er war bereit, noch mehr Prüfungen, Trübsale, Schmähungen auf sich zu nehmen, aus Liebe zum Herrn. Nicht, weil er gezwungen war, nicht, weil er musste, nicht, weil es Gott einfach von ihm so erwartete, sondern weil er so dankbar war für die Liebe Gottes in Jesus Christus, weil er den Herrn von Herzen liebte. Und diese Liebe zu unserem Herrn wirkt sich auch aus in unserem Verhalten untereinander. Wir können nicht sagen, wir lieben Gott und sind lieblos unseren Mitmenschen, unseren Brüdern und Schwestern gegenüber. Schließlich gehören wir alle zur gleichen Familie. Wir sind Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wir sollen den Herrn lieben und auch unseren Nächsten, unseren Bruder, unsere Schwester lieben. Und diese Liebe Gottes in Jesus Christus ist die Grundlage dann auch, und wir sehen das sehr deutlich, für Kapitel 4 und die Einigkeit, die wir miteinander haben im Herrn. Wir haben gesehen in den ersten Versen, Paulus betont noch einmal, ich ermahne euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Wir haben gesehen, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens zusammengehalten, wie es aber auch wichtig ist, darauf bedacht zu sein, diese zu wahren, dass diese nicht einfach so selbstverständlich ist, dass wir halt einfach eins sind, dass das Band des Friedens halt einfach da ist, sondern dass wir die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens wahren sollen und bewahren sollen. Wir sollen darauf bedacht sein und der Weg dazu ist, ertragt einer den anderen in Liebe. Nicht nur einander ertragen, sondern einander noch in Liebe ertragen. Nicht einfach ertragen mit Seufzen und Jammern und mit einem unzufriedenen Einstellung, sondern einer den anderen ertragen in Liebe. Wie häufig in Gedanken und auch in Worten und Taten, aber ganz besonders auch in Gedanken, weichen wir vom Herrn ab oder schleicht sich etwas ein, was ihm nicht ganz gefällt. Und er erträgt uns. Er erträgt uns in Liebe. Und je mehr wir offene Augen haben dafür, wie Jesus Christus uns erträgt in Liebe, desto mehr sind wir auch bereit, einander zu ertragen in Liebe. Was über das Vergeben gesagt wird, gilt hier auch für das Ertragen in Liebe. Das zeigt uns die Bibel ganz klar. Wenn wir nicht bereit sind, einander in Liebe zu ertragen, können wir nicht erwarten, dass der Herr uns einfach immer erträgt in Liebe. Wir können nicht die Harten markieren und hartherzig sein, unbarmherzig unseren Mitmenschen gegenüber und dann meinen, wir würden Barmherzigkeit vom Herrn erlangen. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen, nicht die Unbarmherzigen. Sondern mit dem Maß, mit dem wir messen, werden wir auch gemessen werden. Wir erkennen die Wechselwirkung und die Wichtigkeit des einander ertragen, einer den anderen ertragen in Liebe. Und jedes Mal, wenn es uns schwerfällt, unseren Bruder, unsere Schwester in Liebe zu ertragen, dann denken wir doch daran, wie sehr Jesus uns ertragen muss. Und wie sehr er es tut. Wie sehr er uns liebt. Wie sehr er auch uns jetzt erträgt, wenn wir gerade in Gefahr stehen, hartherzig zu sein unserem Bruder, unserer Schwester gegenüber. Dennoch hat er uns lieb und ruft uns und zeigt uns, hey, pass jetzt auf. Er trägt uns. Und dann werden wir demütig und klein und bereit, diese Barmherzigkeit und diese Liebe, die wir vom Herrn empfangen, auch weiterzugeben, auch unserem Bruder, unserer Schwester zu erweisen. Die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens auf der Grundlage, wo kein anderer Grund gelegt werden kann als der, der gelegt ist, welches Jesus Christus, auf der Grundlage seiner Liebe. Das lässt uns eins sein. Das lässt uns vorwärts gehen und die Gaben nutzen, die der Herr uns gegeben hat, nach seiner Gnade. Es wird Bezug genommen in den Versen 7 und folgende auf Psalm 68. Psalm 68, der Psalm, der vom Sieg Gottes zeugt. Der Psalm, der zeigt, Gott steht auf. Und wir haben Grund zur Freude, mitten im Kampf, mitten in Schwierigkeiten, mitten in Nöten und Problemen. Die Gerechten aber freuen sich und sind fröhlich vor Gott und freuen sich von Herzen. Warum? Weil es keinen Kampf gibt? Weil der Feind sich nicht aufmacht, weil der Feind nicht tobt, weil es keine Angriffe gibt, weil es keine Schwierigkeiten gibt? Nein, sondern weil Gott siegt. Weil, neutestamentlich gesprochen, Jesus Christus der Sieger ist und einen vollkommenen Sieg vollbracht hat. Und in Psalm 68, Vers 20, gerade nach den hier zitierten Versen heißt es, gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns seine Last auf, aber er hilft uns auch. In Epheser 4, wie in Psalm 68, wird gezeigt, Gott hat den Sieg. Jesus Christus ist Sieger über alles. Sei es in den höchsten Höhen des Himmels, sei es in den tiefsten Tiefen der Erde. Jesus Christus ist Sieger. Nichts ist vor ihm verborgen. Nichts entgeht seinem Einfluss. Es gibt kein schwarzes Loch, keinen toten Flecken, wo seine Macht nicht hinreichen könnte, sondern alles liegt in seiner Hand. Und diesem großen, gewaltigen, wunderbaren Herrn dürfen wir angehören, und dürfen wir dienen.
Du meine Seele, sing mir wohl auf und singe schön, dem welchem alle Dinge zu tun.
Gelobt sei der Herr täglich. So heißt es dann im Anschluss an diese zitierten Verse, Vers 9 und 10 von Epheser 4, die in Psalm 68 stehen. So heißt es dann weiter in Psalm 68. Und wir wollen diesen Vers kurz miteinander betrachten, weil er ist grundlegend für das, was jetzt kommt in Epheser 4. Gelobt sei der Herr täglich. Wir haben Grund, den Herrn zu loben, weil Gott siegt. Weil Jesus Christus Sieger ist. Gelobt sei der Herr täglich. Es wird hier betont, nicht nur am Sonntag, nicht nur an einem, zwei, drei Tagen in der Woche, nicht nur bei gewissen Anlässen sollen wir den Herrn loben, sondern gelobt sei der Herr täglich. Etwas, was uns auch nicht ganz so leicht fällt. Im Alltag heißt das, täglich heißt jeden Tag, alle Tage. Alltag. Im Alltag den Herrn loben, das ist nicht ganz so einfach. Entweder fallen wir in eine Routine hinein, auch das Loben kann einfach zur Routine werden, wo man ohne viel nachzudenken einfach Gott mal dankt, ohne es aber mit dem Herzen so zu meinen. Oder wir können von der Last und den Sorgen des Alltags so erdrückt werden, dass das Loben nirgends mehr Raum hat. Gelobt sei der Herr täglich. Warum soll der Herr gelobt sein? Wegen dem Kampf? Wegen den Schwierigkeiten? Natürlich. Das Wort Gottes sagt, wir sollen alle Zeit für alles Gott dem Vater Dank sagen, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Auch in den Schwierigkeiten und auch für die Schwierigkeiten. Aber wir sollen ganz besonders den Sieg Gottes vor Augen haben. Jesus Christus ist Sieger. Er lebt. Das ist Grund zum Loben. Und möge der Herr uns die Gnade schenken, dass wir jeden Tag wieder neu ergriffen, jeden Tag wieder neu berührt, jeden Tag wieder neu begeistert auch sind von der Tatsache, dass Jesus Christus Sieger ist, dass er einen vollkommenen Sieg vollbracht hat. Vielleicht fragen wir uns, wo wir denn diesen Sieg sehen. Manchmal wünschen wir uns, dass wir große Dinge sehen des Sieges Jesu Christi. Wir müssen hier vielleicht etwas kleinere Brötchen backen. Nicht zuallererst erwarten, dass der Herr riesige Wunder tut, hier und dort, und wir da mittendrin sind, sondern der Sieg Jesu Christi, der beginnt und der will sich zuallererst offenbaren und zeigen in unserem Leben. Dort zum Beispiel, wo es uns schwerfällt, den anderen in Liebe zu ertragen. Dort, wo es uns schwerfällt, das Band des Friedens zu halten. Dort, wo es uns schwerfällt, die schlechten Gedanken unserem Mitmenschen gegenüber abzulegen und den Menschen so zu akzeptieren, wie Gott ihn akzeptiert. Da beginnt die Offenbarung des Sieges Jesu Christi. Und wie können wir meinen, wir können den Sieg Jesu Christi hinausposaunen in die Welt und vielen Menschen bringen, wenn wir nicht einmal Sieg in unserem eigenen Leben haben? Nicht einmal den Sieg Jesu Christi in unserem Leben Realität werden lassen. Gelobt sei der Herr täglich. Der Herr will uns Sieg schenken, dass wir auch loben können. Dass wir lobende und Gott dankbare Herzen haben. Wie der Psalmist, je mehr wir den Sieg Jesu Christi vor Augen haben, neutestamentlich gesprochen, desto mehr wird unser Herz mit Loben erfüllt, mit Dankbarkeit. Gelobt sei der Herr täglich. Dann heißt es im Psalm 68, Vers 20, Gott legt uns seine Last auf, aber er hilft uns auch. Die Hilfe Gottes, die nehmen wir gerne an. Das mit der Last fällt uns schon etwas schwer. Genau gleich wie es im Philipperbrief heißt, ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tod gleichgestaltet werden. Kraft der Auferstehung, die haben wir gern, aber die Gemeinschaft der Leiden, einen so segensreichen Dienst wie der Apostel Paulus haben, das wäre doch schön. Aber Gefangener in Christus sein, stellt euch vor, wenn wir eine so durchschlagende und ergreifende Verkündigung und Botschaft und ein Zeugnis hätten wie der Apostel Paulus. Das wünscht man sich. Wären wir auch bereit, zigmal ausgepeitscht, gesteinigt, aus einer Stadt geschleift, verspottet zu werden, ins Gefängnis geworfen zu werden? Gott legt uns eine Last auf. Jedem von uns ist eine andere Last auferlegt. Wichtig ist, dass wir dazu Ja sagen. Dass wir Ja sagen zur Last, die Gott uns auferlegt. Nicht zu den Lasten, die wir uns selber auferlegen. Viele Leute legen sich selber Lasten auf, wo der Herr vielleicht einmal sagen wird, ich habe das gar nie gewollt, dass du dich so kasteist, dass du dir diese Last auferlegst. War nie mein Wille. Du hast das selber so gemacht, selber so gewählt. Wäre gar nicht nötig gewesen. Oder wir lassen uns von anderen Menschen oder von Umständen und so weiter Lasten auferlegen und brechen vielleicht darunter fast zusammen. Wie wichtig ist es, dass wir Ja sagen zur Last, die Gott uns auferlegt und bei jeder Last aber auch fragen, Herr, ist diese Last von dir? Entspricht das deinem Willen? Oder ist es etwas, was ich mir selber auferlege oder mir auferlegen lasse? Solche selbst auferlegten Lasten, solche Lasten, die uns angehängt werden, die sollen wir abladen beim Herrn. Da sollen wir den Sieg Jesu Christi in Anspruch nehmen und nicht uns knechten lassen, sondern als Knechte und Mägde Jesu Christi zu seiner Last will ich Ja sagen. Man kann sich eigene Lasten auferlegen. Beispiel, man kann ganz viel Alkohol trinken und dann mit einer Alkoholvergiftung ins Spital kommen. Das ist nicht eine Last, die vom Herrn auferlegt wird. Die hat man sich selber auferlegt. Müsste nicht sein. Ist auch nicht gut. Man kann von einer Krankheit heimgesucht werden, aus dem Nichts heraus und deswegen ins Spital kommen. Eine Last, die uns der Herr auferlegt. Und wir nichts dazu tun können, dass so passiert. Und zudem wir, wenn der Herr uns diesen Weg führt, Ja sagen. Also es ist wichtig und deshalb heißt es im Psalm 68 und ist dies auch grundlegend für das Verständnis unserer Verse von heute. Deshalb heißt es in Psalm 68, Gott ist Sieger, Gott behält den Sieg. Es ist wichtig bei allen Lasten auch, dass wir fragen, ist das eine Last, die uns auferlegt ist von dem, der der Herr unseres Lebens sein soll? Von dem, der der Sieger ist? Oder ist es etwas selbst Auferlegtes? Vielleicht wegen unserem Dickschädel, wegen unserem harten Kopf, wegen irgendwelcher Sünde in unserem Leben, wegen vielleicht unserer Schwachheit, Umständen oder anderen Menschen gegenüber, wie auch immer. Da gilt es, den Sieg Jesu Christi in unserem Leben in Anspruch zu nehmen. seinen Sieg zu proklamieren, uns befreien zu lassen von allen falschen Lasten. Und zur Last, die der Herr uns auferlegt, über die es heißt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht, zu dieser Last Ja sagen. Auch wenn es wie für Paulus bedeutet, Gefangener zu sein. Wenn es wie für Paulus und Silas zum Beispiel bedeutete, ausgepeitscht zu werden, mit den Füßen im Block, im Innersten des Gefängnisses, dort in Philippi. Ja zu sagen.
Ist dein Herz voll Sorgen und Schmerz, die bedrücken dein Herz. Lassen sie fallen auf Golgatha, Jesus ist immer nah. Lassen sie fallen auf Golgatha, Golgatha, Golgatha. Lassen sie fallen auf Golgatha, Jesus ist immer nah. Er hilft dir, vertraue auf ihn, gib dich völlig ihm hin. Lassen sie fallen auf Golgatha, Jesus ist immer nah.
Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Wenn der Herr uns eine Last auferlegt, dann dürfen wir ganz sicher sein, dass er uns auch hilft, dass er uns nicht hängen lässt, dass seine Kraft da ist, dass er seinen Sieg proklamiert und erweist in unserem Leben. Paulus nimmt Bezug auf diesen Psalm und auf diese Verse bei Epheser 4. Und schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis. Schreibt diesen Brief als Gefangener. Er erwähnt es mehrfach. Wo ist da die Hilfe Gottes? Wäre die Hilfe Gottes nicht da gewesen, wenn Paulus erlebt hätte, wie Petrus, dass ihn ein Engel in der Nacht weckt und aus dem Gefängnis rausführt? Das wäre doch cool gewesen. Das wäre doch was. Aber Paulus ist und bleibt Gefangener. Wir wollen nicht dem Herrn vorschreiben, wie er helfen soll, sondern darauf vertrauen, dass er hilft. Das verwechseln wir manchmal. Wir möchten gerne dem Herrn sagen, mach's so und so und so. Wir haben feste Vorstellungen, wie seine Hilfe aussehen soll, wie seine Hilfe sich in unserem Leben erweisen soll. Das ist nicht unsere Aufgabe. Aber wir sollen die Gewissheit haben und in der Gewissheit leben, dass er hilft. Und er zeigt uns auch, wie diese Hilfe aussieht, nämlich so, dass es für uns am besten ist. Und das fällt uns häufig schwer zu verstehen und schwer anzunehmen. Warum ist diese oder jene Situation die beste für uns? Warum ist diese oder jene Führung das Beste für uns? Es ist gut, wenn wir uns hier manchmal daran erinnern, wie das ist, wenn zum Beispiel Erwachsene mit Kindern unterwegs sind, besonders mit kleinen Kindern. Die Erwachsenen haben meistens den Überblick, zum Beispiel über den Straßenverkehr und so weiter. Die kleinen Kinder noch nicht. Die möchten vielleicht so schnell wie möglich zum Spielplatz. Und warum ist es jetzt nötig, nicht gerade quer über die Straße zu gehen, sondern noch den Umweg über den Fußgängerstreifen zu machen? Die Erwachsenen wissen warum. Das dreijährige Kind noch nicht unbedingt. Umso wichtiger, dass sich das Kind führen lässt von den Erwachsenen. Und wenn es sich losreißen will, dann wird der Erwachsene wohl genügend stark die Hand des Kindes halten und sagen, bleib hier. Noch viel größer ist der Unterschied zwischen Gott und uns. Wir verstehen seine Wege nicht immer. Wir möchten so gerne, so schnell an dieses oder jenes Ziel kommen. Quer über die Straße. Und stellen uns vor, das wäre doch das Beste. So direkt drüber. Und der Herr führt uns einen anderen Weg. Vielleicht sogar einen Umweg, scheinbar. Aber wir haben die Gewissheit, er führt richtig. Er führt uns so, dass es, wenn wir Gott lieben, zum Besten dient. Warum er so führt, das können wir manchmal im Nachhinein verstehen, aber vielleicht auch nicht immer. Es wird immer wieder mal gesagt, ja, später werden wir dann verstehen, warum das so sein musste. Ich könnte von Ereignissen berichten, im eigenen Leben und auch im Leben von anderen, da kann man auch später noch nicht verstehen, warum das das Richtige war und warum das so sein musste. Aber müssen wir das? Müssen wir alles verstehen? Müssen wir alles begreifen können? Oder genügt es nicht, vielmehr einfach Ja zu sagen? Und zu vertrauen und darauf zu bauen, dass der Herr richtig führt, dass er richtig leitet. Er ist schließlich der Herr. Und wenn wir in Gefahr stehen, uns loszureißen und doch quer über die Straße zu rennen, dann ist Jesus Christus da, der uns mit seiner starken Hand hält und sagt, hey, mach keine Dummheit, bleib hier. Der uns mit seiner Liebe hält und zurückhält, der uns durchträgt und hilft, beschützt und bewahrt. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Und auf dieser Grundlage sollen wir vorwärts gehen und dem Herrn dienen, so wie es auch in Epheser 4 gezeigt wird.
Der Weg, der uns nach oben führt, ist schmal und manchmal schwer. Der Erste, der ihn für uns ging, ist Christus, unser Herr. Für meine und für deine Schuld ertrug er Spott und Hohn. Mit Schmerzen trug er in Geduld die raue Dornenkron. Golgatha, du bist mein Zufluchtsort. Golgatha, ich fand den Frieden dort. Golgatha, dort floss das Blut für mich und dich. Jesus nahm am Kreuz die ganze Schuld auf sich. Ein Kreuz aus Holz lud man ihm auf, das war ihm viel zu schwer. Auf halbem Weg den Berg hinauf, da konnte er nicht mehr. Und doch ging Jesus bis zum Schluss den Weg nach Golgatha. Er wusste, dass er leiden muss, nur so kam Gott uns nah. Golgatha, du bist mein Zufluchtsort. Golgatha, ich fand den Frieden dort. Golgatha, dort floss das Blut für mich und dich. Jesus nahm am Kreuz die ganze Schuld auf sich. Thank you. der uns nach oben führt, ist schmal und manchmal schwer. Der Erste, der ihn für uns ging, ist Christus, unser Herr. Willst du den Weg mit Jesus gehen, bist du dazu bereit. Der Weg, den viele nicht verstehen, bringt dir Zufriedenheit. Golgatha, du bist mein Zufluchtsort. Golgatha, ich fand den Frieden dort. Golgatha, dort floss das Blut für mich und dich. Jesus nahm am Kreuz die ganze Schuld auf sich.
Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Dann geht es nämlich weiter. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer. Zuerst werden die verschiedenen Lasten, die verschiedenen Dienste erwähnt, nicht abschließend, aber die hauptsächlichsten Dienste und dann auch gezeigt, wozu diese Dienste da sind. Er hat einige als Apostel eingesetzt. Die Apostel, die ganz besonders die Grundlage betonen und den Grund zeigen. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, Epheser 2, Vers 20. Die Apostel, die immer wieder betonen, die Grundlage des Glaubens, worauf unser Leben gebaut sein soll. Einige als Propheten. Wir sehen gerade auch in den Paulusbriefen das prophetische Wort, das zeigt, dass das Wort Gottes in unserem Leben sich praktisch erweisen soll. Das prophetische Wort auf der Grundlage der Bibel, geöffnet durch den Heiligen Geist, das die Menschen trifft und zeigt, wie in die jeweilige Situation hinein der Herr sprechen will. Wie in die jeweilige Situation hinein der Herr eingreifen und seinen Willen kundtun und seinen Weg weisen will. Einige als Evangelisten. Evangelisten, solche, die ganz besonders das Evangelium groß machen und zeigen, wie wichtig die Entscheidung für Jesus Christus ist. Die Bereitschaft, Ja zu sagen zum Herrn, die Bereitschaft der Hingabe. Hier wird dann gesagt in Vers 12, damit die Heiligen zugerüstet werden. Evangelisten, damit die Heiligen zugerüstet werden. Evangelisten packen wir häufiger in den Bereich Evangelisation, also gegen außen. Diejenigen, die in die verlorene Welt hinausrufen und Menschen zur Buße und Umkehr rufen. Evangelisten. Aber hier heißt es, damit die Heiligen zugerüstet werden. Evangelisten haben eine wichtige Funktion auch innerhalb der Gemeinschaft der Heiligen, innerhalb der Gemeinde. Nämlich, dass wir immer wieder vor die Entscheidung gestellt werden, immer wieder gezeigt bekommen, wie wichtig es ist, ganz Ja zu sagen zum Herrn. Ganz Ja zu sagen zu seinem Wort, zu seiner Erlösung. Einige als Hirten. Hirten, solche, die den Weg zeigen, die zeigen auch, wenn wir das Beispiel des guten Hirten nehmen, wo gute und saftige Matten sind, zur Stärkung, zur Erbauung, auch hinweisen auf Gefahren und Schwierigkeiten, wo Abgründe, wo Schwierigkeiten lauern. Hirten, Hirten, die die Herde leiten, die die Herde pflegen und ein guter Hirte hat nicht einfach ein paar Lieblingsschäfchen und um den Rest der Herde kümmert er sich nicht, sondern ein guter Hirte hat die ganze Herde im Blick und der will die ganze Herde ans Ziel bringen und schaut darauf, dass gerade auch wenn ein Schaf in Gefahr ist, etwas abzuweichen, dass dieses Schaf wieder zurückkommt. Ein Hirte kümmert sich nicht einfach nur um den Leithammel oder den Leitbock, sondern hat die ganze Herde im Blick. Und Lehrer, die ganz besonders auch in der Erkenntnis anleiten, die das Verständnis für Gottes Wort zeigen. Ein Lehrer, ein guter Lehrer, sollte ja Wissen vermitteln, das dann auch umgesetzt werden kann im Alltag. Vielleicht erkennt man es nicht sofort, wenn man in der Schule etwas lernt, wofür das dann gut ist. Und in der Tat gibt es ja immer wieder auch Dinge, wo man sich sehr fragen kann, ist das wirklich nötig, dass man das lernt? Aber ein guter Lehrer vermittelt Wissen und nicht nur vermittelt Wissen, sondern lehrt so und leitet so an, dass das gelernte Wissen im Alltag umgesetzt und angewandt werden kann. Was nützt es, wenn ich weiß, dass 1 plus 1 2, 2 plus 2 4, 3 plus 3 6 gibt? Das ist schön. Aber wenn ich nicht verstehe, wie das funktioniert und nur weiß, 3 plus 3 gibt 6, aber nicht umsetzen kann, wenn ich dann die Rechnung habe, 3 plus 2, was das gibt, dann nützt mir das alles nichts. Ich habe absichtlich ein Beispiel genommen, was wir alle nachvollziehen können. 3 plus 2 sollten wir auch wissen und das können wir nur kombinieren, wenn wir wissen, wie funktioniert das andere. Genau gleich ist es auch mit Lehrer in geistlichen Dingen. Es geht nicht darum, dass wir einfach Dogmen pauken. Wissen, das muss jetzt halt so und so sein, weil es so gesagt wird. Sondern es geht darum, dass wir erkennen, was ist der Wille Gottes? Wie funktioniert das? Wie können wir den Willen Gottes erkennen aus Gottes Wort und die Wegleitung von Gottes Wort für unser Leben haben in den verschiedensten Situationen? Er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer. Er hat eingesetzt. Gott legt uns eine Last auf. Der Herr hat jedem von uns unterschiedliche Gaben und unterschiedliche Aufgaben gegeben. Es ist wichtig, dass wir statt einander zu kritisieren und einander reinzupfuschen, mal uns auf unsere Aufgaben besinnen und uns fragen, lebe ich so, handle ich so nach dem Willen Gottes, wie er mich eingesetzt hat? Nehme ich seinen Auftrag ernst? Es gibt Leute, die findet man überall, in Gemeinden, in Missionswerken, überall. Es gibt Leute, die sind sehr schnell und sehr begabt im Kritisieren. Die wissen, oh, man sollte das machen und das sollte gemacht werden und dort sollte was gemacht werden. Und dann, wenn man sagt, ja, und was machen Sie? Ja, ich kann das nicht. Oder nein, das ist nicht meine Aufgabe und so weiter. Andere kritisieren, auch Pastoren und Prediger zu kritisieren, das ist immer leicht. Und wir sind alles Menschen, es gibt immer genügend Möglichkeiten zu kritisieren, genügend Angriffsfläche. Aber statt dass wir einander kritisieren, sollten wir viel mehr prüfen, lebe ich so, wie der Herr mich eingesetzt hat? Diene ich und handle ich so, wie der Herr mich berufen und eingesetzt hat? Und wenn wir uns mehr darauf konzentrieren würden, dann würden wir merken, dass wir gar keine Zeit mehr haben zum Kritisieren. Und wenn wir uns mehr darauf konzentrieren würden, dann merken wir auch, wie sehr wir noch von der Berufung entfernt sind, vom vollen Maß Christi. Und das macht uns demütig und klein und lässt uns nicht die Nase so erhoben halten den anderen gegenüber.
Thank you.
er hat eingesetzt, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Was ist das Ziel, das der Herr das eingesetzt hat? Damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Nicht, damit der Apostel groß rauskommt, damit der Lehrer erhobenen Hauptes durchstolzieren kann, sondern damit die Heiligen zugerüstet werden. Wir sehen hier ganz klar, Jesus Christus ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sogar sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Er hat uns gezeigt, was wahres Dienen ist. Und wenn der Herr uns berufen und eingesetzt hat zum Dienst, dann bedeutet wahres Dienen nicht, dass wir unseren eigenen Ruhm suchen, unsere eigene Anerkennung, unseren eigenen Erfolg, unsere eigenen Bestätigungen, sondern dass wir zur Ehre des Herrn da sind und zum Segen für unsere Mitmenschen. Ja, aber Danke sagen dürfte man schon. Oder anerkennen, was ich alles mache, sollte man schon, oder? Wenn wir ein Werk vollendet haben, was sollen wir sagen? Ich, guter Knecht, hab das wieder gut gemacht. Und ihr bitte alle schön im Chor, gut hast du es gemacht. Unsere Einstellung soll sein, ich unnützer Knecht, ich habe getan, was ich zu tun schuldig war. Wir kennen den Bibelvers, klar. Aber was heißt es dort? Unsere Einstellung soll sein, ich unnützer Knecht. Unnützer Knecht. Was ist das? Einer, der eigentlich gar nicht zu gebrauchen ist. Eigentlich bin ich gar nicht zu gebrauchen. Aber mit Paulus gesprochen, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und habe ja nur gemacht, was ich zu tun schuldig war. Doch nichts Besonderes. Das soll unsere Einstellung sein. Geht quer, diametral entgegen allem, was heute üblich ist. Man muss doch den Leuten Ehrerbietung und Dank erweisen, die Leute bei der Stange halten, indem man sie lobt und ehrt und zeigt, wie dankbar man ist. Stellt euch vor, ein Einsatzmitarbeiter kommt zu uns und am Schluss sagen wir, wir sind dankbar, dass du als unnützer Knecht da warst. Komisch, hä? Passt nicht. Natürlich nicht. Wir sollen auch nicht einander für unnütz halten. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Aber wenn ich komme und Dank erwarte, und das ist der Punkt, wenn ich Dank erwarte, dann tue ich den Dienst nicht für den Herrn, sondern eigentlich zur Befriedigung meines Egos. Und wenn ich den Dank nicht bekomme, kratzt mich das? Muss mich das stören? Wenn es mich noch stört, dass man mir nicht dankt, wenn es mich noch stört, dass ich jetzt nicht geehrt werde, ist das ein Zeichen, dass ich eigentlich von mir noch nicht mich als unnützen Knecht halte, der getan hat, was er zu tun schuldig war, sondern der es sich für sehr nützlich hielt und mehr getan hat. Merken wir? Ja, sollen wir einander nicht Danke sagen? Doch, klar, natürlich. Sollen wir einander nicht in Dankbarkeit begegnen und eben einer den anderen höher achten als sich selber? Doch, unbedingt, klar. Und das ist auch ein Zeichen der Liebe. Und auch Jesus selber hat seine Liebe und seine Dankbarkeit gezeigt. Aber als Knecht und Magd Jesu Christi, meine persönliche Einstellung soll nicht sein, dass ich Dank erwarte, wegen des Dankes es mache, wegen der Anerkennung etwas tue, sondern dankbar bin, dass der Herr mich als unnützen Knecht überhaupt gebraucht hat. Dankbar bin, dass der Herr mir die Gnade erwiesen hat, mich berufen hat, eingesetzt hat und ich diesen Dienst tun durfte, zu seiner Ehre. Wir dienen dann dem Herrn aus Demut heraus. Und wenn wir demütig dem Herrn dienen und uns selber als unnütze Knechte halten, dann merken wir vielleicht plötzlich, wie der Herr auch andere ruft und beginnen dankbar zu sein für das, was die anderen tun. Wir sagen dann nicht über die anderen, ja gut, okay, ich bin ein unnützer Knecht, aber du bist auch unnützer. Du bist total nutzlos. Dann achten wir den anderen nicht höher als uns selber. Wenn ich mich für unnütz halte, das ist wieder etwas Mathematik, wenn ich mich für unnütz halte und den anderen auch für unnütz halte, halte ich ihn nicht für höher, sondern höchstens für gleich. Wenn ich mich für unnütz halte, dann muss ich den anderen also zumindest für weniger unnütz halten, also schon für nützlicher. Das müssen wir uns zuerst mal durch den Kopf gehen lassen. Und wenn der andere nützlich ist, nützlicher als ich sogar, bin ich dankbar für ihn. Und wer bin ich dann, dass ich den anderen einfach nach Strich und Faden kritisiere? Erst recht, weil er ja nützlicher ist als ich. damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Das Ziel ist also nicht Selbstzweck, sondern damit die Heiligen zugerüstet werden zum Dienst. Wie dieses Zugerüstetwerden zum Dienst aussieht, sehen wir in den folgenden Versen. Hier ist entscheidend, dass wir sehen, unsere Sendung ist, damit Menschen, abgesehen vom Missionsbefehl, vom Auftrag, Menschen in der Welt zu erreichen mit der frohen Botschaft. Hier geht es jetzt um den Dienst untereinander in der Gemeinschaft der Kinder Gottes, der Heiligen, damit wir zugerüstet werden zum Werk des Dienstes, damit die Heiligen zugerüstet werden. Also das bedeutet, wenn ich etwas tue, soll es das Ziel haben und den Zweck haben, dass mein Bruder, meine Schwester noch besser zugerüstet wird zum Dienst. Dass mein Bruder, meine Schwester noch mehr ermutigt, gestärkt, erbaut und so weiter wird zum Dienst, zum Werk des Dienstes. Aber stellt euch vor, wenn mein Bruder in der Gemeinde, im Missionswerk, noch besser zugerüstet wird zum Dienst, dann könnte ja sein Dienst plötzlich wichtiger werden als mein Dienst. Dann könnte sein Werk vielleicht plötzlich größer werden als mein Werk. Das wollen wir doch auch nicht, oder? Doch, natürlich, weil ich bin ja ein unnützer Knecht. Wenn er nützlicher ist, ist doch das umso schöner. Es braucht hier Demut. Es darf, und das ist die praktische Auswirkung der Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens, es darf nicht um uns gehen. Auch nicht um unsere Selbstbestätigung oder unseren Selbstzweck im Dienst, in dem, was wir tun, in der Gemeinde, in einem Missionswerk, im Werk des Herrn. Sondern darum, dass die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Herrn. Wir sollen in unserem Dienen nicht uns vor Augen haben, sondern den Dienst für unseren Mitmenschen sehen. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden.
Soweit der erste Teil der Live-Aufnahme einer Predigt von Pfarrer Samuel Schmid. Die Fortsetzung dieser Predigt hören Sie heute in einer Woche zur selben Zeit.